Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei dieser neuen Episode des Money Train Podcasts. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir blicken heute ins Silicon Valley. Und das steht ja für technische Innovationen. Und ein großes Thema ist dort derzeit natürlich die künstliche Intelligenz. Und die trifft auch auf Mobilität. Ich spreche hier von beispielsweise autonomen Fahren, von Robotaxis und auf welchem Stand man da gerade ist und welchen Einfluss das beispielsweise auf Robotik hat. Das und mehr darüber möchte ich sprechen. Und zwar mit jemandem, der seit, ich glaube, 2001 im Silicon Valley lebt und nun mir zugeschaltet ist, Dr. Mario Herger. Er ist Technologieexperte, Zukunftsforscher und Buchautor. Hallo Mario.
Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Erstmal, ich glaube, Silicon Valley, da blicken wir jetzt als erstes hin. Wie sieht es denn dort gerade aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sehr prägen da autonome Autos oder Robotaxis das Bild der Straßen?
Ja, wir haben schon aktive Robotaxi-Flotten, die kommerziell und fahrerlos fahren. Ganz konkret Waymo, das ist diese Schwesterfirma von Google, die mehr als 800 Fahrzeuge in Betrieb hat und damit zum Beispiel die Gegend zwischen San Francisco und San Jose abdeckt und mittlerweile auch in San Francisco zu einem großen Marktanteil es geschafft hat. Uber hat nach wie vor 50% Marktanteil, aber Waymo hat bereits 27% Marktanteil bei Ridesharing-Systemen. Waymo ist nicht die einzige Firma, die autonome Fahrzeuge herstellt und betreibt. Wir haben aktuell 28 Firmen, die eine Lizenz haben, autonome Fahrzeuge zu testen. Einige davon dürfen sogar fahrerlos fahren, einige auch kommerziell. Und wir werden wahrscheinlich dieses Jahr auch eine Verdopplung sehen der Fahrzeuganzahl, die wir in der Gegend haben werden.
Bist du schon mal in einem gefahren, im autonomen Fahrzeug oder in einem Robotaxi?
Natürlich. Das muss man tun. Ich bin tatsächlich mehr als 300 Mal gefahren mit solchen Fahrzeugen, mit Waymo um die 140, 150 Mal. Mit einer Firma, die es nicht mehr gibt, bin ich auch 140, 150 Mal gefahren. Aber noch mit einem ganzen Dutzend anderer Hersteller. Gerade jetzt erst war ich in Zürich und dort bin ich mit einem chinesischen Hersteller gefahren, der im Auftrag der Schweizer Bundesbahn fährt, WeRide, und sie dienen vor Ort von Zürich ihre Fahrenden testen. Und wie ist das, wenn man das erste Mal fährt? Das erste Mal überlegt man sich, ob man die richtige Lebensentscheidung getroffen hat, ob man sich von seinen Liebsten verabschiedet hat. Und dann steigt man ein und sobald es losgeht, starrt man wie hypnotisiert auf das Lenkrad, das sich wie von Geisterhand dreht. Und nach etwa einer Minute ist es eigentlich dann langweilig geworden. Das Fahrzeug fährt sicher, passiert nichts und so soll es ja auch sein. Man soll ja nicht nachher schweißgebadet aus dem Fahrzeug aussteigen, sondern es soll ja wirklich ereignislos sein, sicher ankommen. Und in diesen 300 Fahrten habe ich auch immer Gäste mitgenommen. Ich habe oft Delegationsreisende, Besucher aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und die lade ich dann immer ein mitzufahren, damit sie das selber erfahren müssen, damit sie das selber erfahren können. Weil um diese Technologie zu verstehen, reicht es nicht, darüber zu lesen oder sich ein YouTube-Video anzuschauen. Man muss wirklich mit dem eigenen Hintern drin gesessen sein und es erfahren haben, wie sicher das ist.
Oft werden ja autonome Fahrzeuge und Robotaxis so ein bisschen in eine Schublade gesteckt. Aber gibt es denn da Unterschiede? Sind es unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Fahrzeuge? Vielleicht mal das so eine Einordnung so ein bisschen.
Ja. Ja, wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die uns auch zeigen wird, welche unterschiedlichen Arten von Fahrzeugen es geben wird. Wenn ich von Waymo rede, dann basieren die heute auf einem Elektrofahrzeug, nämlich dem Jaguar I-Pace, der erweitert wird um Sensortechnologien, also wie Kameras, LiDARs, Radar, Ultraschall, manche haben auch Thermalkameras, wie bei SUX. Da sind dann auch noch Computerprozessoren, GPUs drauf, in denen die Recheneinheit und die Kühleinheiten eingepackt sind. Das schaut ein bisschen nicht so wirklich hübsch aus, also wie man das normal von einem Auto sich wünschen würde. Die stecken sie raus, diese Sensoren, damit sie eben einen Rundumblick um das Fahrzeug haben und auch auf die Straße. Solche Fahrzeuge kosten dann aktuell mit der Technologie, muss man immer noch rechnen, dass sie 200.000 bis 250.000 Euro kosten pro Stück. Die Preise natürlich werden verfallen und bald runtergehen. Das sind Fahrzeuge, die heute in solchen Robotaxi-Flotten verwendet werden, also wo sie im Auftrag eines Betreibers wie Uber oder eben Waymo selbst unterwegs sind. Dann gibt es neue Fahrzeuge, die aufgrund der Technologie, also zum Beispiel, weil wir ja Elektroautos haben, und die meisten sind tatsächlich Elektroautos und müssen es ab 2030 in Kalifornien auch sein, da gibt es ein Gesetz, schauen dann anders aus, wie zum Beispiel die Fahrzeuge von SUX, die man sich vorstellen kann wie eine Gondel auf Rädern, auf vier Rädern, die, wo man sich gegenüber sitzt, wie in einem Zugabteil, und die dann in beide Richtungen anfahren können. Für solche Fahrzeuge gibt es ja noch nicht einmal einen Namen. Also wir wissen nicht, ob das ein Shuttle ist oder so, ist ein bisschen vergleichbar mit 1900, als wir noch von den pferdelosen Kutschen geredet haben, damit die Autos gemeint haben. Reden wir heute von fahrerlosen Autos und meinen, ja, ein autonomes Auto, wir haben noch keinen Namen dafür.
Wie eng ist denn Elektromobilität im Allgemeinen mit autonomen Fahren verbunden?
Also sehr, sehr eng, nämlich ein Verbrennungsmotorfahrzeug, ja, ist aufgrund der Größe des Verbrennungsmotors erlaubt das nur gewisse Konfigurationen, während ein Elektroauto ja oft eine Skateboard-Plattform ist. Das heißt, man hat unten die Batterien angebracht, ja, wie so ein Skateboard, und die Elektromotoren sind verhältnismäßig klein, und auf dieser Plattform kann man dann beliebige Sachen einbauen, also aufbauen. Es kann sein, dass es aussieht wie ein traditionelles Fahrzeug, also man denke dann an den Tesla oder einen Lucid, ja, oder Rivian, oder man baut eben etwas auf, das mir ausschaut wie ein Kastenwagen, Toaster, ja, so wie diese SUX-Fahrzeuge, oder sie kommen mit Ladeflächen, oder es ist Paketdienst, ja, die, oder mehr so ein Kühlschrank auf Rädern, der da ist. Da erlaubt man, hat man sehr viel mehr Flexibilität. Auch, ich habe schon erwähnt, hat beispielsweise der kalifornische Gouverneur schon vor ein paar Jahren ein Gesetz unterzeichnet, dass ab 2030 Fahrzeuge emissionsfrei sein müssen oder Zero Emissions sein müssen. Das sind halt dann im Prinzip Elektroautos, batterieelektrische Autos oder eher unwahrscheinliche Wasserstofffahrzeuge. Aber man sieht das jetzt auch bei den Herstellern. Alle Plattformen, die sie haben, sind eigentlich batterieelektrische Fahrzeuge.
Jetzt mal unabhängig davon, ob es autonom betrieben wird, also autonom gefahren werden kann. Aktuell sieht man ja schon teilweise ja eine verstärkte Nachfrage nach Elektromobilität. Mhm. Wie schätzt du das ein, jetzt durch gestiegene Benzinpreise? Wir haben es an den Tankstellen auch in Deutschland natürlich gesehen. Ist das ein längerfristig anhaltender Trend vielleicht aus deiner Sicht?
Der Kipppunkt ist sicherlich erreicht. Ja, jetzt, in lange Jahre war das jetzt so, dass, dass Verbrennungskraftfahrzeuge in der Anschaffung billiger waren und viele Leute das 20.000 oder 30.000 Euro Fahrzeug haben wollten. Da gab es sehr wenig Angebot oder gar kein Angebot, was Elektroautos betrifft. Auch waren viele Leute skeptisch, wie ist es mit der Ladeinfrastruktur, wie ist es, wenn ich zu Hause nicht laden kann, weil ich in einer Wohnung wohne. Und auch hat der Staat oft noch subventioniert, indem da steuerliche Rabatte dabei waren. So, aber seit einiger Zeit gibt es auch Fahrzeuge, die sehr günstig angeschafft werden können. Und natürlich jetzt durch die politischen Entwicklungen sieht man, dass plötzlich mit den Benzinpreisen sich ein Verbrennungskraftfahrzeug überhaupt nicht mehr rentiert. Und wir sehen das bei kommerziellen Anbietern, bei kommerziellen Betrieben wie Taxifahrern, die sagen, also ich könnte mir einen Verbrenner nicht leisten. Ich bin das aber von einem Elektroauto. Man muss natürlich lernen, damit umzugehen, nämlich wo lade ich das, wie gehe ich damit um, wie plane ich das. Aber wir sehen jetzt auch in der Technologie, dass sehr viel schnellere Ladesysteme kommen, wo in wenigen Minuten wieder auf 80-90% geladen ist und die Reichweite auch jetzt in Dimensionen kommt, die einem Dieselmotor, Verbrennungsmotor eben Konkurrenz bieten. Also das heißt, der Kipppunkt ist hier, wir haben Länder wie Norwegen oder Dänemark, wo die Mehrheit der verkauften Autos heute Elektroautos sind und eigentlich der Umstieg komplett passiert ist, da werden keine Verbrenner mehr verkauft. Und das wird auch bei uns in Deutschland, Österreich, der Schweiz so sein.
Also immer mehr. zunehmende Nachfrage aus deiner Sicht?
Wir sehen durch die politischen Entwicklungen auch, dass plötzlich ein großer Nachfrage nach gebrauchten Elektrofahrzeugen ist. Ja. Und da die Preise steigen, weil jeder ja doch jetzt ein Elektroauto haben will, weil der Strom dann doch billiger ist als der Benzin.
Jetzt haben wir so einen kurzen Exkurs in Anführungsstrichen zum Elektroauto gemacht. Jetzt mal zurück wieder zum autonomen Fahren. Auch dort gibt es natürlich noch Herausforderungen, die jetzt die Entwicklung ja verlangsamen. Was sind denn aus deiner Sicht noch so die größten Herausforderungen und an welchem Punkt sind wir vielleicht gerade auch in der Entwicklung ja des autonomen Fahrens?
Die Technologie selbst ist so weit, dass man sie verwenden kann. Also Beispiel, Waymo fährt heute 500.000 fahrerlose kommerzielle Fahrten pro Woche im Robotaxi-Dienst. Pro Woche. Das sind über 2 Millionen Fahrten mit den 3.000 Fahrzeugen, die sie in jetzt 11 Metropolregionen in den USA betreiben. In China gibt es auch noch einmal Hersteller, die bereits Robotaxi-Dienste haben, etc. Das heißt, die Technologie ist so weit, dass man sie in vielen Bereichen, Teilen einsetzen kann. Das ist keine Technologie, die in 10 Jahren reif ist. Sie ist heute reif. Natürlich, es gibt immer Verbesserungen, die man machen kann. Man arbeitet sich langsam vor. Genauso wie das erste Flugzeug auch nicht gleich einmal 10.000 Meter hochfliegen konnte und über den Atlantik, hat man sich halt vorgearbeitet. Was jetzt aber fehlt, ist natürlich noch immer in vielen Ländern, gerade auch in Europa, eine Gesetzgebung, die einen leichteren Betrieb, also die über deinen Betrieb einmal ermöglicht. Es sind nach wie vor viele Gesetze so geschrieben, dass sie einen menschlichen Fahrer voraussetzen. Es sind die Anforderungen oft auch noch so gestellt, dass es gar nicht damit gerechnet wird, dass da jetzt ein Computer entscheidet. Und natürlich sind auch die Behörden, die dann auch die Praxisüberprüfung machen müssen, die Genehmigungen, die Testlizenzen, die Lizenzen, die kommerziellen Lizenzen vergeben müssen, oft gar nicht vorbereitet sind darauf, was sie eigentlich da selber zu überprüfen haben. Ja, welche Voraussetzungen muss ein Fahrzeug erfüllen können? Habe ich überhaupt die Mitarbeiter in meinem eigenen Unternehmen, in der Behörde, die das überprüfen können, dass ich das verstehe? Und passen meine entsprechenden Überprüfungsmechanismen, Gesetze auf die Realität einer Robotaxiflotte? Und dann natürlich ist die Bevölkerung bereit? Akzeptieren die sowas? Was braucht man an Infrastruktur dafür? Welche Unterstützer benötigt man dafür? Waymo beispielsweise hat damals bei der Beantragung der kommerziellen Lizenz 80 unterschiedliche Verbände, Vereine als Unterstützer gehabt, wie zum Beispiel den Blindenverband Amerikas oder die Mothers Against Drunk Driving, die gesagt haben, das ist etwas, was wir unterstützen wollen aus ganzem Herzen. Und das ist etwas, was man auch in Europa vorbereiten muss.
Das haben wir schon einiges, also gerade gehört, was noch Herausforderungen sind, Gesetzgebung. Ich vermute mal auch so die Haftungsfrage. Also wer haftet, wenn dann doch ein Unfall passieren sollte, das ist wahrscheinlich ein Thema. Und die Gesellschaft, ja, wirklich zu vertrauen, sich in ein Auto zu setzen, bei dem man eben nicht selber fährt oder wo eben kein Mensch fährt. Wenn jetzt das alles soweit geklärt ist, wie sieht es denn aus? Wie groß schätzt du da diesen Markt ein dafür? Kann es wirklich sein, dass es dann die ganzen Straßen in Anführungsstrichen damit voll sind? Und wer könnte davon vielleicht auch noch weiter profitieren?
Also das mal, die Haftungsfrage ist eigentlich geklärt. Ja, also das ist nicht die Raketentechnologie, die man da hat, weil auch wir schon ja Beispiele aus anderen Bereichen haben. Also Produkthaftung ist dann, wenn beispielsweise das Produkt schon fehlerhaft angeliefert wird. Das wäre halt, also wenn ein Algorithmus im Fahrzeug den Fehler macht und etwas beschädigt oder jemanden verletzt, dann haftet der Hersteller. Wenn es aufgrund schlechter Wartung passiert, also wenn ein Sensor nicht richtig eingestellt, kalibriert worden ist oder einfach verschmutzt ist und der Betreiber sich nicht darum gekümmert hat, ist natürlich ganz klar, das ist der Betreiberhaftung. Ja. Und wie sich aber herausstellt aus den vorliegenden Daten durch die Fahrten von Waymo, sehen wir, dass 95% der Kollisionen, in die ein Waymo verwickelt ist, und die sind gezwungen, dass sie jede Kollision, an der sie beteiligt sind, an die Behörden berichten. 95% dieser Kollisionen sind durch menschliche Unfallgegner verursacht, die ihnen reingefahren sind. Ne? Also man sieht also schon, auch hier sind sie viel sicherer. Wie ist es jetzt mit der Bevölkerung? Natürlich, es ist etwas Neues. Man traut dem nicht. Ja, man weiß nicht, was ist das Risiko. Deshalb habe ich ja meine 300 Fahrten immer mit Gästen absolviert oder mit vielen Gästen. Ich habe, glaube ich, so 500, 600 Personen mitgenommen auf meinen Fahrten. Und wenn man sich ansieht, was die Fragen vorher waren, ja, was sieht das Fahrzeug das überhaupt und kann ich da auf den Knopf drücken und aussteigen, wann ich will und was ist hier und da? Das waren diese mehr ängstlichen Fragen vorher. Aber sobald sie einmal drinnen gesessen sind, mitgefahren sind, hat sich die Frage komplett geändert. Die Frage war dann, warum haben wir das noch nicht? Ja, warum haben wir diesen Stand der Technologie hier nicht bei uns in München oder in Stuttgart oder in Hamburg oder wo auch immer? Und man sieht, sobald man es einmal erfahren hat, will man diese Technologie nicht missen. Und plötzlich können sich die Leute auch vorstellen, ja, ich fahre zwar gern, aber im Großteil der Fälle doch nicht immer, weil ich stehe im Stau und da ist es nicht wirklich Spaß, Auto zu fahren. Oder vielleicht trinke ich einmal mehr bei einem Fest und dann möchte ich auch nicht im Auto drinnen sitzen und selber lenken müssen.
Jetzt reden wir auch ganz viel immer über künstliche Intelligenz. Wie viel Einfluss hat denn das stetige Voranschreiten der Entwicklung der künstlichen Intelligenz jetzt auch beim autonomen Fahren? Wie wichtig ist denn diese Weiterentwicklung? Welchen Einfluss hat es? Ist vielleicht dann diese Entwicklung im autonomen Fahren dann in gewisser Weise auch an die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz sehr stark gekoppelt? Vielleicht würde ich mich mal über so eine Zusammenfassung der Verbindungen freuen.
Ja, künstliche Intelligenz bei autonomen Autos ist natürlich super wichtig, weil KI im Prinzip diese Autos steuert. Das ist das autonome Fahren. Es ist eine bestimmte Form von künstlicher Intelligenz. Diese Fahrzeuge sind jahrelang herumgefahren, um Situationen zu erfassen, Straßenzüge abzufahren, verschiedenste Szenarien, also von einfach einem Fußgänger, der über eine Straße geht, zu einem Auto, das doppelt geparkt ist, bis hin zu plötzlich komischen Situationen, wo eine Frau im Rollstuhl mitten auf der Straße fährt und mit einem Besenstiel eine Ente verscheucht. Ja? Und da muss das Auto erkennen, was ist das und versteht vielleicht nicht komplett, was es ist. Also ich verstehe auch nicht, was die Frau mit dem Besenstiel auf der Straße macht im Rollstuhl und die Ente verscheucht. Aber es muss sicher diese Situation meistern können, so wie das auch von uns verlangt wird. Die Fortschritte natürlich jetzt bei der künstlichen Intelligenz ist, dass wir hier immer schnellere GPUs, also diese KI-Chips kriegen, dass da immer größere Varianten gibt, dass wir neue Algorithmen und Modelle haben. Das befruchtet natürlich dann auch sowas wie ChatGPT und diese Sprachmodelle, umgekehrt Sprachmodelle, dann wann man in das Auto hinein, weil ich will vielleicht mit dem Auto reden können und ihm sagen können, dass es ranfahren soll oder das Ziel ändern soll und damit ich nicht auf der App herumarbeiten, mit der man typischerweise sich so ein Fahrzeug holt. Und damit befruchtet sich das Ganze gegenseitig und wird rascher. Das heißt, künstliche Intelligenz, die Entwicklung, es geht in beide Richtungen, autonomes Fahren bringt was hinein, Erfahrungen, Algorithmen. Und da wir im Silicon Valley ja sehen, wo sehr viele dieser Foundational Models, also dieser KI-Sprachmodelle, entwickelt werden. Also alles, was Anthropic mit Claude und Google mit Gemini und OpenAI mit ChatGPT, die sind ja alle im Silicon Valley. Auch Nvidia, die GPUs machen, sind im Silicon Valley. Die Hersteller, viele der Hersteller, die autonomes Fahren entwickeln, sind im Silicon Valley. Das heißt, kommt alles zusammen und man wechselt auch viel schneller mal innerhalb der Unternehmen von einem Team ins andere oder von einer Firma in die andere und geht von der Robotik in autonomes Fahren und in Sprachmodelle etc. Und damit wird das Wissen auch sehr viel schneller vorangetragen. Auch begünstigt durch die etwas anderen Arbeitsgesetze. Wir haben ja nicht lange Kündigungsfristen, sondern man kann von heute auf morgen mehr oder weniger die Firma wechseln und das machen. Und damit ist das auch ein Grund, warum sehr viel aus dem Silicon Valley kommt.
Du hast jetzt gerade schon Robotik erwähnt, diese Weiterentwicklung jetzt beim autonomen Fahren. Inwieweit beeinflusst das auch Robotik, vielleicht dann sogar humanoide Roboter im Allgemeinen? Sind das vielleicht Erkenntnisse, die dann wieder weiter, also gegeben werden können? Also wie sieht da die Verbindung aus?
Ja, autonome Autos sind mehr oder weniger Roboter auf vier Rädern. Ja, und humanoide Roboter sind zweibeinige Roboter oder auch auf Rädern, die können auch auf Rädern sein, die wie Menschen ausschauen und sich bewegen. Das heißt, es ist eine andere Art der Mobilität. Anstelle jetzt ein Auto zu schicken, um ein, was ich, das Essen von per DoorDash zu bringen, schicke ich einen Roboter los, der auf zwei Beinen geht und der dann nicht nur auf der Straße gehen kann, sondern auch in Gebäuden unterwegs sein kann. Und nicht nur das macht, sondern vielleicht sogar auch noch das Essen auspackt, mir auf den Teller serviert oder nachher meinen Teller abwäscht. Und da passiert auch gerade sehr viel. Natürlich auch bedingt durch die Entwicklungen, Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und in all den Computerchips, die gerade da entstehen. Und ich habe ein Buch, das ja herauskommen wird jetzt in den nächsten 2 Monaten zum Thema humanoide Roboter. Und da habe ich schon über 200 Firmen identifizieren können, die mehr als 270 humanoide Robotermodelle entwickeln. Und das heißt, da ist eine ganze Welle jetzt an Entwicklungen, die kommt. Und ich will natürlich mit seinem Roboter nicht nur, dass er irgendwelche Aufgaben erledigt, sondern ich will mit ihm auch sprechen können, um ihm Anweisungen zu geben. Und Sprachmodelle sind dann natürlich ein perfekter Fit.
Wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir mal in die Zukunft blicken? Was kommt vielleicht eher, dass die Straßen ganz viele autonome Fahrzeuge unterwegs sind oder eher vielleicht doch ein humanoider Roboter, der mir jetzt beispielsweise bei der Hausarbeit hilft? Also was würdest du denn da schätzen?
Das ist eine gute Frage, das muss ich mir überlegen. Also zuerst einmal glaube ich, dass es sind erst autonome Fahrzeuge, die Technologie ist so weit, dass man sie jetzt großflächig rausbringen kann in die Welt. Das heißt, wir werden jetzt immer wieder, das ist typischerweise passiert, das dann exponentiell. Das heißt, wir sehen dann jährlich Verdoppelungen, Verdreifachungen der Fahrzeugbestände, was das Thema betrifft. Auch werden ganz normale Fahrzeuge, die wir kaufen, die Voraussetzungen bereits haben, dass sie autonom fahren können. Ich denke also, dass es so um 2035 plus minus ein paar Jahre zum ersten Mal in der westlichen Welt es sehen werden, dass mehr Kilometer durch autonome Fahrzeuge gefahren werden als durch menschlich gefahrene Fahrzeuge. Ne? Weil so ein Robotaxi kann 10, 12, 14 Stunden täglich fahren ohne Probleme, während im Prinzip ein Mensch durchschnittlich 38 Minuten in Deutschland pro Tag ein Auto bewegt. Ja, also das sind so, jedes Auto wird im Schnitt 38 Minuten in Deutschland bewegt, das 23 Stunden, 22 Minuten steht es nur herum. Humanoide Roboter sind natürlich immer was anderes, sind weniger komplex im Sinne, die haben nicht 20.000 Teile oder 30.000 Teile, die zusammengefügt werden müssen, sondern die haben dann nur 1.000, 1.300 Teile. Und am Anfang, heute können die jetzt noch nicht so wirklich komplexe Aufgaben machen, ein paar Sachen, die sie wiederholend tätig sehen, aber wir sind jetzt am Anfang und die Welle beginnt, dass diese Systeme Daten sammeln, welche Aufgaben sie jetzt machen können, vom Teller abwaschen über eine Schraube eindrehen in der Fertigungslinie bis zum Patienten, den sie vielleicht die Stufen hinuntertragen werden. Und sobald ein Roboter das kann, können das alle Roboter aus dieser Flotte, aus diesem Bestand. Und damit werden sie natürlich über die Zeit immer wertvoller, weil sie immer mehr können. Und Analysten sagen bereits voraus, dass ab 2040 wir mit 1 Milliarde Robotern, humanoider Roboter, auf der Welt rechnen können. So viele Autos, so wie so viele Autos, glaube ich, der gesamte Fahrzeugbestand weltweit ist 1 Milliarde oder knapp über 1 Milliarde. Wir werden also sehen, dass dann humanoide Roboter zahlenmäßig ab diesem Zeitpunkt Fahrzeuge übernehmen werden.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich da alles weiterentwickeln wird. Also es sind ja laufend Prozesse überall, stetig neue Entwicklungen und ja ständig neue Meldungen und Einschätzungen. Wie es wird, das wird dann wirklich nur die Zeit zeigen. Vielen Dank für deinen Einblick in die aktuellen Entwicklungen in und um Silicon Valley, um die Unternehmen, die dort angesiedelt sind und auch was du ansonsten aus der Branche mitbekommen hast. Ich danke dir für deine Zeit. Das war Dr. Mario Herger. Er ist Technologieexperte, Zukunftsforscher und Buchautor. Und das war die heutige Ausgabe des Money Train Podcasts. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren und zugehört oder vielleicht sogar zugesehen haben.